Und so vergrub sich Harry abermals in der Bibliothek, auf der Suche nach einem Zauber, der ihm helfen würde, ohne Sauerstoff zu überleben, auch wenn er allmählich das Gefühl hatte, für den Rest seines Lebens von den staubigen Bänden genug zu haben. Doch obwohl die drei ihre Mittagspausen, die Abende und die Wochenenden mit der Suche verbrachten und obwohl Harry Professor McGonagall um eine Bescheinigung bat, damit er auch die verbotene Abteilung benutzen durfte, und sogar die reizbare, geierartige Bibliothekarin Madame Pince um Hilfe fragte, sie fanden trotz allem nichts, was es Harry ermöglicht hätte, eine Stunde unter Wasser zu verbringen und danach seine Geschichte auch noch erzählen zu können. Anflüge von Panik, wie Harry sie schon kannte, begannen ihn nun wieder zu quälen. Und wieder einmal fiel es ihm schwer, im Unterricht seine Gedanken beisammenzuhalten. Der See, der für Harry immer wie selbstverständlich zum Schlossgelände gehört hatte, zog fortwährend seinen Blick an, wenn er in der Nähe seines Klassenzimmerfensters saß, diese große, eisengraue Masse kalten Wassers, dessen dunkle und eisigen Tiefen ihm allmählich so fern schienen wie der Mond. Genau wie damals, bevor er es mit dem Hornschwanz aufnehmen musste, glitt die Zeit davon, als ob jemand die Uhren verhext hätte und sie jetzt besonders schnell liefen. Noch eine Woche war es bis zum 24. Februar, also immer noch Zeit. Dann waren es 5 Tage. Wurde nun allmählich Zeit, dass er etwas fand. Noch 3 Tage. Bitte lass mich was finden, bitte. Noch 2 Tage. Und Harry verlor wieder einmal den Appetit. Das einzig Gute beim Frühstück am Montag war die Rückkehr des Waldkauzes, den er Sirius geschickt hatte. Er nahm ihm das Pergament vom Bein, glättete es und hatte den kürzesten Brief vor Augen, den Sirius ihm je geschrieben hatte. »Schick mir das Datum des nächsten Hogsmeade-Wochenendes eulenwendend zurück.« Harry drehte das Pergament um, denn vielleicht stand ja etwas auf der Rückseite. Doch sie war leer. »Übernächstes Wochenende«, flüsterte Hermine, die über Harrys Schulter mitgelesen hatte. »Hier, nimm meine Feder und schick die Eule sofort zurück.« Harry kritzelte das Datum auf die Rückseite von Sirius' Brief, band ihn wieder an das Bein des Waldkauzes und sah zu, wie der Vogel zum Rückflug ansetzte. Was hatte er erwartet? Einen Ratschlag, wie er unter Wasser überleben konnte? Er war so erpicht darauf gewesen, Sirius alles über Snape und Moody zu erzählen, dass er völlig vergessen hatte, das Eierrätsel zu erwähnen. »Weshalb will er denn wissen, wann wir das nächste Mal in Hogsmeade sind?«, fragte Ron. »Keine Ahnung«, sagte Harry dumpf. Das kurze Glücksgefühl angesichts des Waldkauzes war schon wieder verflogen. »Beeil dich! Wir haben Pflege magischer Geschöpfe!« Ob Hagrid sie nun für die knallrümpfigen Kröte entschädigen wollte, oder weil nur noch 2 davon übrig waren, oder weil er beweisen wollte, dass er alles konnte, was Professor Raue Pritsche konnte, Harry wusste es nicht, doch seit Hagrid wieder arbeitete, hatte er den Unterricht über Einhörner fortgesetzt. Es stellte sich heraus, dass Hagrid genauso viel über Einhörner wusste wie über Monster. Aber es war klar, dass ihn die Einhörner ein wenig enttäuschten, da sie ja keine Giftzähne hatten. Er hatte es geschafft, 2 Einhornfohlen zu fangen. Im Gegensatz zu ausgewachsenen Einhörnern waren sie von Kopf bis Schwanz von reiner goldener Farbe. Pavadi und Lavender waren ganz hingerissen von diesem Anblick, und selbst Percy Parkinson hatte Mühe zu verbergen, wie sehr sie die Tiere mochte.
»Leichter zu erkennen als die Alten«, erklärte Hagrid der Klasse. »Sie werden Silber, wenn sie etwa 2 Jahre alt sind. Und mit 4 Jahren wächst ihnen das Horn. Erst wenn sie ausgewachsen sind, mit etwa 7, werden sie ganz weiß. Als Babys sind sie ein wenig zutraulicher, haben nicht so viel gegen Jungs. Nur zu, ein wenig näher ran. Ihr könnt sie streicheln, wenn ihr wollt. Gebt ihnen ein paar von diesen Zuckerstöckchen. Alles in Ordnung mit ihr«,
murmelte Hagrid und zog Harry ein wenig beiseite, während die meisten anderen um die Baby-Einhörner herumschwärmten. »Ja«, sagte Harry.
»Bloß ein bisschen nervös, nicht?«
»Bisschen.«
»Harry«,
sagte Hagrid und gab ihm mit seiner massigen Hand einen solchen Klaps auf die Schulter, dass Harrys Knie unter der Wucht einknickten.
»Ich hab mir Sorgen gemacht, bevor ich gesehen hab, wie du es mit diesem Hornschwanz aufgenommen hast. Aber jetzt weiß ich, du schaffst alles, was du dir auch in den Kopf setzt. Ich mach mir jedenfalls keine Gedanken mehr darüber. Du kriegst das schon hin. Dein Rätsel hast du doch schon gelöst, nicht?«
Harry nickte. Doch noch während er dies tat, überkam ihn ein verrückter Drang zu gestehen, dass er keine Ahnung hatte, wie er eine Stunde lang am Grund des Sees überleben sollte. Er sah zu Hagrid auf. Vielleicht hatte er schon ein paar Mal in den See steigen müssen, weil er sich um dessen Geschöpfe kümmern musste. Schließlich pflegte er auch alle anderen Wesen der Ländereien.
»Du gewinnst«,
knurrte Hagrid und klatschte erneut mit solcher Wucht auf Harrys Schulter, dass er buchstäblich ein paar Zentimeter in den sumpfigen Boden sank.
»Das weiß ich. Hab ich im Gespür. Du gewinnst, Harry.«
Harry brachte es einfach nicht über sich, das glückliche, zuversichtliche Lächeln auf Hagrids Gesicht zu Eis gefrieren zu lassen. Er zwang sich ebenfalls zu einem Lächeln, trat scheinbar ganz interessiert zu den jungen Einhörnern und begann, seinen Mitschülern gleich sie zu streicheln.